Ich habe morgen Thema rausgesucht und bin am Mittwoch von der Caroline angemeldet worden, mache meinen Computer auf, meine Datei. Ich hatte die Predigt schon vorbereitet und habe mit Erstaunen festgestellt, dass ich sie nicht gespeichert hatte. Das ist mir zum ersten Mal passiert in meinem Leben, aber es war gut. Im Nachhinein war es gut. Ich musste nochmal neu nachdenken, ich musste nochmal neu was Neues machen und es ist ganz anders geworden, wie das, was vorher da war. Also nur Mut, auch mal was Neues zu machen, wenn was entschwindet. Aber das Thema ist das gleiche geblieben. Jüngerschaft. Jesus hat ja in den letzten Tagen seines Lebens, ganz zum Schluss, hat er die 11 nochmal zusammengerufen. Das heißt, er ruft sie auf, oder er hat sie beschieden auf dem Berg in Galiläa. Und da waren sie alle da und dann hat er denen nochmal gesagt, wo es lang geht. Ich weiß nicht, ob das, wie das bei euch ist, wenn jemand kommt und sagt, wo es lang geht, ob ihr dann enthusiastisch sagt, jawohl, ja, toll, oder ob da innerlich so ein bisschen so da kommt jemand und sagt, dahin, da müsst ihr hingehen, das müsst ihr tun. Auf jeden Fall war es Jesus wichtig und ist ja oft wichtig, was hören wir von einem Mensch ganz zum Schluss. Manchmal ist es so, da ist man vielleicht noch mal am Sterbebett, man besucht noch mal jemanden, die Eltern, die Mutter, der Vater oder sonst jemand. Und dann bekommt man noch mal ein Wort mit, was der Mensch ganz zum Schluss sagt. Und das hat ja noch mal eine bestimmte Bedeutung. Also mir ist es ein paar Mal schon gegangen, als ich Menschen besucht habe. Und noch ein Wort, das ist mir dann haftig geblieben in meinem Inneren, wie so ein Vermächtnis. Und Jesus wollte diese 11 mit hineinnehmen nochmal in sein Herz, das, was ihn bewegt, was er vorgesehen hat für sie. Ihr kennt diesen Auftrag, oder ich werde fast noch weitergehen, ihr kennt diesen Befehl. Da trat Jesus herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, ich sage nochmal, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Also hier kommt es ein bisschen durch, was ich euch befohlen habe. Jüngerschaft, das ist nicht nur so etwas Nebensächliches, was wir auch noch irgendwie tun können. Ich weiß nicht, wie es euch geht in einer Gemeinde, da gibt es ja so viel zu tun. Da gibt es so viele Kreise, da gibt es so viele Aktivitäten. Jesus weiß das. Immer wieder heißt es in der Sendschreibe, ich kenne deine Werke. Ich kenne eure Arbeit. Ich kenne eure Mühe. Ich kenne das Kaffeekochen. Ich kenne der dahinter am Pult sitzt und das Ganze hier steuert, dass die Mikrofone gehen. Ich kenne den Hauskreisleiter, deine Arbeit, deine Vorbereitung. Ich kenne die alte Arbeit. Ich kenne. Und ihr seht schon Gemeindeleben an Aneinanderreihen von wahnsinnig vielen Aktivitäten. Und ich weiß, sagt er, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wie es euch geht. Und das ist was Wunderbares, dass dieser Jesus Christus uns und euch auch hier in Heilbronn so kennt. Er kennt euch durch und durch wie ein Chirurg, wie jemand, der euch durchröntgt, wenn er zum Röntgen geht. Er kennt uns. Macht es uns Angst? Macht es uns Furcht? Oder sagen wir, wenn du mich kennst, wenn du mich so kennst, dann kann ich dir auch vertrauen. Du kennst meine Schwachheiten, du kennst meine Sünde, du kennst meine Niederlage, du kennst aber auch meine Siege. Da wo es einen Durchbruch vielleicht gibt nach langer Zeit, so wie jetzt an dem Beispiel. Es ist doch ein kleiner Sieg, 14 Tage und 14 Tage und immer wieder ein kleiner Sieg. Jesus kennt uns durch und durch. Und so gibt er jetzt diesen Jüngern einen Auftrag, einen Befehl. Gehet hin. Und im Markus-Evangelium, ich habe morgen noch mal kurz nachgelesen, da sind die tatsächlich sofort durchgestartet. Das erstaunt mich immer wieder, wenn Menschen sofort durchstarten. Da hat er sie ein bisschen in einer anderen Weise im Markus-Evangelium erzählt. Da heißt: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und weiter unter heißt dann, nachdem der Herr mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Müssen wir mal innehalten. Starten wir auch so schnell durch? Also ich nicht immer. Ich nehme das mal vorweg. Ich starte gern durch und mache vieles, aber manchmal bin ich auch träge. Da lasse ich einmal die Dinge so vor sich hinter plätschern, bis ich ins Rennen komme. Und die sind hier wirklich durchgestartet. Sie zogen aus und predigten an allen Orten. Sicherlich war das österliche Geschehen, die Auferstehung, die erfüllte noch ihr Herz. Und von diesem Geschehen her wurden sie regelrecht angetrieben. Was ist der Plan von Jesus Christus? Jünger machen. Diese Welt braucht Jünger. Das ist jetzt ein uraltes Wort, Jünger. Können wir da überhaupt noch was mit anfangen? Jünger sein? Wir sprechen eher von Kind. Wir sind Kinder Gottes. Der Herr macht uns zu Kindern Gottes und das ist was Schönes, Kind Gottes zu sein, angenommen zu sein, erlöst zu sein. Aber Jünger, manchmal kommt mir der Begriff, das Wort irgendwie fremd vor. Jünger machen, wie geht denn das? Gibt es da so ein Rezept wie bei der Lasagne? Da guckt man rein ins Internet oder ins Kochbuch und dann steht da drin, wie das Ding zu funktionieren hat, was da rein muss und wie heiß der Ofen gemacht wird und so weiter und so fort. Und da kann man sich mal entlang tasten, macht seine Erfahrungen. Ist es mit dem Jüngermachen ähnlich? Oder haben wir da doch ein bisschen so beklemmendes Gefühl und überlasse das Ganze mal dem Evangelist oder dem Pastor, der wird schon wissen, der war ja schließlich auf der Schule, auf der Bibelschule oder auf der Hochschule. Und wir lehnen uns mal ein bisschen zurück, wir bejahen diesen Auftrag schon innerlich, aber so ein bisschen mulmiges Gefühl ist doch da schon da. Wie geht es? Ich möchte vorlesen aus dem Johannesevangelium, da gibt es eine wahre Kettereaktion, als die ersten Nachfolger zu Jüngern wurden. Und ich möchte uns ein bisschen dieses Geschehen noch mit hineinnehmen, diese Kettereaktion, die da erfolgt ist. Und ja, wie die da aufgebrochen sind, regelrecht aufgebrochen. Im Johannesevangelium 1, ab Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und sehet. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und sprach zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Bis zu dem Punkt. In der ersten Predigt ging es noch ein paar Verse weiter, aber die zweite ist kürzer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr was wahrgenommen habt von dieser Kettenreaktion. Da ging es irgendwann mal los und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste. Ja, das war vor 2000 Jahren so. Geht es bei uns auch so? flutscht es bei uns auch so, wenn wir Zeugnis geben, dass die Leute sofort den Herrn annehmen und juche, und dann geht es weiter und weiter. Und da müsst ihr dann nicht nur die Decke machen, sondern das Gemeindehaus vergrößern. Zwei Gemeinden. Das wäre doch schön, oder? Manchmal läuft es ein bisschen langsamer bei uns. Aber wir wollen mal noch mal genau hineingucken, was da geschehen ist. Ich habe gelesen, diese Gemeinde, sie hat eine Evangelisation vor Augen, sie macht sich auf den Weg. Da soll was stattfinden. Da soll was in Bewegung kommen. Es wird umbetet. Da gibt es wahrscheinlich einige, die da mitmachen, die ihre Idee einbringen. Da wird gerungen um den Weg. Da ist Hilfe da von außen, von Adelshofen. Und da macht man sich auf den Weg in der Hoffnung, dass der Herr neue Leute hinzuruft. Wie war das hier an diesem Tag? Johannes ist mit zwei, also Johannes der Täufer, ist mit zwei seiner Jünger unterwegs. Einfach unterwegs sein. Als ich das gelesen habe, habe ich das Ganze ein bisschen auf mich wirken lassen und habe gedacht, tun die nicht mehr? Die sind einfach unterwegs. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal wieder unterwegs wären? Einfach mal zwei, drei Geschwister einladen und sagen, am Samstag gehen wir einfach auf den Markt. Ja, was soll man da tun? Gemüse kaufen? Rübe? Salat? Gelber Rübe, was soll man dort machen? Einfach unterwegs sein. Wir gehen da einfach mal hin und laufen durch den Markt. Wir schlendern durch den Markt. Wird vielleicht der andere sagen, ja, und das war's. Und ich trinke noch einen Cappuccino, vielleicht an dem Stand. Ja, mehr machen wir nicht. Nein. Die waren einfach unterwegs. In der Luther-Übersetzung heißt da, am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Die standen einfach nur da. Natürlich haben die gewartet, die haben schon Jesus gesehen. Einen Tag vorher hat Johannes Jesus gesehen. Aber die waren einfach unterwegs. Das hat mich angesprochen. Weil die Gemeinden ja so viel planen und tun. Ich habe ja von den Aktivitäten gesprochen, die Jesus kennt. Wo er auch zu manchen Gemeinden sagt, gut, das, was ihr macht, ist sehr gut. Ich schätze das und liebe das, dass ihr am Ball bleibt. Aber manchmal können wir auch drei Gänge zurückschalten und einfach unterwegs sein. Ich habe sowas mal erlebt, ich sage das mal, das ist vielleicht jetzt ein Jahr her, fuhr ich mit Zug nach Mannheim und habe einfach einen halben Tag in Mannheim verbracht, bis rumgelaufen, kam an den Bahnhof zurück und habe genau noch 5 Minuten Zeit gehabt. Ich weiß es noch genau, ich habe auf die Uhr geschaut, aha, der Zug kommt in 5 Minuten. Da kam plötzlich ein junger Mann, um die 30, auf mich zu, kannst du mir Geld geben? Geldbeutel habe ich gehabt, Geld war drin. Da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Eigentlich möchte ich dem was von Jesus erzählen. Das ratterte so im Bruchteil von einer Sekunde durch mein Hirn. Dann habe ich gedacht, ich gebe dem jetzt noch kein Geld. Ich habe den gefragt, kennst du Jesus? Ich sage euch, ich musste meinen ganzen Mut zusammen machen. Ich bin nicht der Typ, der da forsch da vorangeht und Zeugnis gibt. Bin ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe gefragt, kennst du Jesus? Dann hat er mir innerhalb von 2-3 Minuten sein ganzes Leben, also die wichtigsten Dinge vom Leben erzählt. Dass er geschieden ist von seiner Frau, dass ihn die Schwiegermutter rausgeworfen hat aus der Wohnung, dass er Alkoholprobleme hat und dass er auf der Straße obdachlos lebt und gegelt hat. Ich fasse es mal so zusammen. Da habe ich gesagt, darf ich für dich beten? Das war mir wichtig. Wie heißt du? Mike. Wo kommst du her? Aus der Pfalz. Darf ich für dich beten? Ja, ich darf für ihn beten. Da habe ich ihm die Hände aufgelegt, habe für ihn gebeten, habe gesagt, eins mache ich. du hast mir deinen Namen gesagt, ich werde weiter für dich beten. Mittlerweile fuhr der Zug rein, der kam schon auf das Gleis, die 5 Minuten war um, ich konnte noch ein paar Euro geben, ich weiß nicht mehr, 2, 3 Euro oder ein paar Euro habe ich mal gegeben, in den Zug rein fortgefahren. Ich werde diesen Menschen wahrscheinlich nie mehr sehen. Nie mehr. Ich habe den Namen nicht vergessen. Und ich bete immer mal wieder für diesen Menschen. Und glaube und hoffe, dass der Herr in sein Leben hineintritt und seine Bahn vollkommen verändert. Das ist jetzt ein Beispiel, wo ich relativ ziellos einfach einen Tag in Mannheim verbracht habe. Und der Herr schickt mir diesen Menschen über den Weg. Ich könnte noch 2, 3 andere Beispiele erzählen. Es ist wichtig, dass wir zielorientiert auch leben, dass wir uns Ziele vornehmen. Als Gemeinde, als Familie, wie jede Firma. Es geht ja nicht ohne Ziele. Das wäre ja, in den Tag hineinzuleben, einfach so irgendwie. Das führt ja nicht weiter. Aber es ist auch wichtig, nicht, wie will ich das sagen, wie wenn ein Computer mit 10.000 Dateien voll ist, dann ist kein Platz mehr, dann ist kein Raum mehr. Wir müssen nicht alles verplanen, auch in einer Gemeinde, auch in einer Evangelisation, sondern einfach unterwegs sein, so wie die dastehen. Und dann bringt Johannes eine Botschaft, eine kurze, eine prägnante Botschaft. Er fokussiert es und bringt es auf den Punkt. Siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes. Wenn ein Mensch das Lamm Gottes sieht, genügt es. Das reicht. Ich entdecke immer wieder bei mir, dass ich manchmal viel hineinpacke in ein Zeugnis. Ich möchte Ihnen alles Mögliche erzählen, was ich erlebt habe, wie ich Jesus gefunden habe und bla bla bla. Und dann geht es weiter und dann sagt das meine Frau, du erzählst da stundenlang, du fass dich doch mal kurz, du predigst die Leute an und so weiter und so fort. Auch das habe ich gelernt bei der Vorbereitung hier. Siehe das Lamm Gottes. Kurz und bündig. Wie viel wird heute diskutiert über Israel? Ich habe neulich, saß ich irgendwo, da habe zwei über Israel sich unterhalten, für und gegen und Palästinenser und was da alles abgeht. Es ist eine Gelegenheit hinzuweisen aufs Lamm Gottes. Wir wissen, der Herr hat das Volk zerstreut, wir wissen, der Herr hat es zurückgeführt, er hat verheißen, er wird es zurückführen. Und wir wissen, dass dieses Volk den Erlöser noch annehmen wird. Am Ende der Zeit. Dass ich schreie und rufe nach dem Lamm, es erkenne und er eingreifen wird. Er wird dann zurückkommen, wenn das Volk ruft. Vorher wird Jesus nicht sichtbar zurückkommen. Erst wenn der Überrest dieses Volkes nach diesem Heiland und Erlöser ruft, macht er sich auf und kommt zurück und greift ein. Wir können bei jeder Israel-Diskussion, die wir wahrnehmen, kurzes Zeugnis geben. Das Lamm wird's Richter. Nicht die Völker werden es Richter. Das Lamm wird's Richter. Die zwei Jünger von Johannes haben das gesehen, die haben dieses Lamm wahrgenommen und sind Jesus nachgefolgt. Das muss man sich mal verstehen. Der Johannes hat gerade 2 seiner Jünger verloren. 2 seiner Jünger, die haben sie umgedreht und folgen Jesus nach. Es ist interessant, wie Jesus dann reagiert. Da machen sich Menschen auf und folgen ihm nach. Wie reagiert jetzt Jesus? Schreit er Hurra? Endlich 2, die mir nachfolgen. Die Botschaft zündet. Nein. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Auch das kann heute Morgen Frage an uns sein. Was sucht ihr bei Jesus? Ihr könnt diese Frage mal mit nach Hause nehmen. Könnt sie für euch beantworten. Was sucht ihr bei Jesus? Er wollte das wissen. Jesus wollte wissen, was sie wirklich bei ihm suchen. Kurz danach im Johannesevangelium hören wir: Der Wein ist alle, sagt die Mutter Jesu. Der Wein ist alle. Da ist Mangel da. Dann geht sie zu Jesus mit ihrem Mangel. Der Wein ist alle. Die Gesundheit ist futsch. Der Friede ist weg in dieser Welt. Oft kommen wir mit unserem Mangel zu Jesus. Wenn der Mangel im Leben auftaucht und groß wird, dann rennen wir sehr schnell zu dem Herrn. Herr, hilf uns. Der Sturm kommt auf. Jesus, du schläfst. Du schläfst im Boot. Der Sturm kommt auf. Wir gehen unter. Ist das nicht auch die Weltsituation heute? Da stürmt es und kracht es an allen Ecken. Herr, behebe unseren Mangel. Greif ein und behebe unseren Mangel. Ist es das Einzigste, was wir beim Herrn suchen? Fragezeichen. Was sucht ihr? Könnt ihr uns heute Morgen fragen, der Herr? Was sucht ihr? Die haben geantwortet, was sie suchen. Das ist eine komische, kindliche Antwort. Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, Meister, wo ist deine Herberge? Ich habe das gelesen, ich habe die Geschichte gekannt und doch nicht gekannt. Wo ist deine Herberge? Die wollen wissen, wie dieser Meister oder wie das Lamm Gottes, wie der lebt. Hat er sich irgendwo in eine Residenz eingemietet? Wie lebt denn der? Hat er Bilder vielleicht an der Wand? Hat er einen Teppich auf dem Boden? Hat er auch eine Küche? Wie kocht denn der? Wie isst denn der? Hält er sich an die jüdischen Gesetze? Wascht er seine Hände vor dem Essen, wie es das Gesetz vorschreibt? Wie jeder Jude sich zu waschen hat? Die wollte einfach mal so ein bisschen wissen, wie der lebt, was mit dem los ist. Wo ist deine Herberge? Interessanterweise, ja, tut der Herr sie nicht tadeln oder tut diese Frage, tut sie ab und denkt, was frage die, was sind das für komische Frage? Wir dürfen mit all unseren Fragen zu dem Herrn kommen. Wenn es noch so kindlich ist, der Herr stößt uns nicht hinweg mit unserer Frage. Er geht aber hier gar nicht so richtig ein. Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Kommt und seht. Und darauf lassen sie sich ein. Sie kommen mit ihm und sehen. Und sie sehen viel mehr als das, was sie erhofft hatten. Sie wollten die Herberge sehen. Sie wollten so ein paar Äußerlichkeiten sehen. Und je mehr sie sich mit ihm beschäftigen, je länger sie bei Jesus sind, desto mehr sehen sie. Desto mehr werden sie erfasst von diesem einzigartigen Mensch, von diesem Gottessohn. Von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit, von seiner Gerechtigkeit. Den ganzen Tag bleiben sie bei ihm. Den ganzen Tag bei Jesus. Wir sind ja schon zufrieden, wenn wir unsere Losungen einigermaßen durchlesen und dann noch ein bisschen beten. Danke vom Essen. Abends mit den Kindern, wenn wir es ins Bett bringen. Das ist doch schon mehr wie nichts. Ein ganzer Tag bei Jesus. Wie lange halten wir es aus bei Jesus? Wenn wir auf Tatort gucken, das halten wir mal 1,5 Stunden aus. wir auf den Maimarkt fahren, halten wir es vielleicht einen halben Tag aus, sogar ein dreiviertelster Tag. Wird es uns nicht unbedingt langweilig. Ein Zelt nach dem anderen, ein Essensstand nach dem anderen. Aber einen ganzen Tag bei Jesus? Eineinhalb Stunden Gottesdienst, gut. Wir sind gesegnet, das ist auch gut so. Das hat was mit ihnen gemacht. Das hat sie umgekrempelt und umgewandelt. Das hat sie bewegt. Das hat sie erfasst und das hat sie ins Rollen gebracht. Die gingen weiter, die musste zum Bruder, der Andreas musste dann zu seinem Bruder Simon. Und wir haben den Gesalbten gefunden, sagt er. Den Gesalbten. Jesus ist gesalbt. Wir haben es mit einem Gesalbten zu tun, der auch uns Salbe will und Salbe kann. Durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir von ihm gesalbt sind, dann sind wir noch in der gleichen Situation drin wie vorher. Wir sind in dieser Firma, wo wir sind. Wir sind in dieser Familie, wo wir sind. Wir haben dieselbe Ehefrau. Manches fällt uns nicht. Und umgekehrt genauso. Wir haben vielleicht die Kinder, das eine so, das andere so. Das eine ist vielleicht ein bisschen aufgewühlter. Aber wir sind gesalbt. Sie haben eine Salbung bekommen an diesem Tag. Und diese Salbung wollte sie weitergeben. Die müssen die anderen auch bekommen. Dann rennen sie zu Simon. Wir haben den Gesalbten gesehen. Und er führte ihn zu Jesus. Das hat er gemacht. Und das ist der Auftrag auch für diese Gemeinde in der Evangelisation. Und er führte sie zu Jesus. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorbereitet oder was ihr tut oder welche Ideen da sind. Welche Hilfestellungen da sind, habe ich keine Ahnung. Da gibt es viele Wege, Menschen zu Jesus zu führen. Vielleicht kann ich gar nichts tun, vielleicht bin ich nicht mutig, aber ich kann beten. Ich kann beten zu Hause im Kämmerlein, kann sagen, und ich bin nicht in so einem Kreis und ich bin nicht der Typ, der auf die Straße geht, aber ich werde für diese Vorbereitung, für diese Tage beten. Das ist mein Job, Menschen zu Jesus zu führen. Der Nächste wird vielleicht ein herrliches Plakat entwerfen, weil er kreativ ist. Es gibt unendliche Möglichkeiten, Menschen zu Jesus zu führen. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Wir haben aber Begrenzungen. Wir können keinen bekehren. Und ich sehe hier in dem Text die klare Grenze. Er führte ihn zu Jesus, heißt es hier in Vers 42. Er führte ihn zu Jesus. Und jetzt geht es weiter. Als Jesus ihn sah, sprach er. Das ist wie wenn ein Stab weitergegeben wird. Die führen ihn zu Jesus und reichen den Stab weiter. Und jetzt übernimmt Jesus Christus. Er übernimmt. Als Jesus ihn sah, sprach er. Dann beginnt das Handeln des lebendigen Gottes. Wir dürfen uns unsere Grenze zugestehen. Wir können keinen bekehren. Wir müssen auch nicht enttäuscht sein, wenn sich nur fünf bekehren oder nur einer. Wir haben unseren Job zu tun, Menschen zu Jesus zu führen. Das andere ist das Wirken Gottes. Ich war manchmal schon enttäuscht, weil ich diese Grenze nicht beachtet habe. Ich habe vielleicht Jahre gebetet. Ich habe Jahre für jemanden gebetet. Und vor ein paar Wochen sagte er mir ganz klar, ich glaube nicht an den Gott. Ich bin Atheist. Ja, ich so, was ist mit dem Tod? Im Tod ist aus, Punkt. Ich habe die Person schon im Gottesdienst eingeladen, der ist gekommen, der hat sogar am Abendmahl teilgenommen. Das war für mich wie ein Paukenschlag, wie wenn mir jemand ins Gesicht hineinschlägt. Ich war sowas von enttäuscht innerlich und frustriert, bis ich gemerkt und gespürt habe, es gibt eine Grenze meines Wirkens. Zeugnis gebe ja, bete ja, aber der Herr muss es tun. Der Herr hat hier übernommen. Als Jesus ihn, also Petrus sah, sprach er. Und das wünsche ich euch in der Evangelisation, dass Gott euch Kraft gibt, dass er euch Kreativität gibt, nach vorne zu marschieren. Dass ihr dann aber auch an den Punkt kommt, wo ihr alles von diesem Herrn erwartet. Alles von diesem Herrn erwartet. Und es fällt uns schwer. Unsere ganzen Möglichkeiten mal zur Seite zu stellen und sage, jetzt habe ich nur noch diese eine Möglichkeit, alles vom Herrn zu erwarten und auszuharren, was der Herr tut. Das Ausharren fällt schwer. Wir sind ja lösungsorientiert, wir wollen ja Ergebnisse sehen. Wenn ich dieses Ganze sehe, das war eine Kettereaktion und ein Zusammenwirken zwischen den Menschen, zwischen den Zeugnissen des Menschen und dem Eingreifen Gottes. Gott ist auch heute noch der gleiche. Und Jesus Christus wird mit seinem Geist bis zum Schluss wirken. Er wird weiter wirken. Wir tun unseren Part, er tut seinen Part. Ich komme langsam zum Ende. Wir, ich denke, die Jesus Christus angenommen haben, sind Jünger. Ich möchte noch mal vier Dinge bringen, woran man Jünger erkennt. Also wenn Menschen uns beobachten und sehen, erkennen sie auch, wie es mit unserer Jüngerschaft aussieht. Und zwei Menschengruppen beobachten einen Jünger. Das ist die Welt. Wenn sie das Bekenntnis von einem Kind Gottes wahrnimmt, beobachtet sie automatisch, was er tut. Und es sind die lieben Geschwister. Auch sie schauen natürlich, müssen wir ganz ehrlich sein, was der Bruder oder Schwester tut oder was er nicht tut. Und zu oft schießen wir übers Ziel hinaus und beurteilen noch den anderen. Dabei haben wir normal mit uns genug zu tun. Also ich habe mit mir genug zu tun, wo ich an mir arbeiten muss, umkehren muss und. Also unter dieser Beobachter stehe ich mir. Ich lese mal vier Stellen vor, wo das nochmal deutlich wird, was ein Jünger, wie das Jüngerschaft so aussieht. Da heißt es in Johannes 2, Vers 11, und seine Jünger glaubten an ihn. Das heißt, Jünger glauben. Und es ist mehr wie ein Bekenntnis. Der Glaube wird erprobt im Alltag. Also hält unser Glaube stand, wenn es eng wird. Wenn uns die Pandemie um die Ohren fliegt, wenn nur das kleine Beispiel, hält unser Glaube stand, wenn plötzlich ein Todesfall ist in der Familie, da wird der Glaube erprobt. Ich habe es in dieser Woche erlebt in unserem Hauskreis. Frau ist verstorben, relativ schnell. Er hat einen Unfall gehabt, ich weiß nicht mehr, beim Skifahren oder irgendwas. Fiel ins Koma, wenige Tage später tot. Da wird der Glaube erprobt. Es ist eine Schwester im Herrn, sie hat sich gefreut auf den Herrn. Sie ist heimgegangen in die Herrlichkeit. Da können Zweifel anfangen. Da ist man aufgewühlt und aufgerührt. Hell der Glaube. Da wird beobachtet und geschaut, ob der Glaube tatsächlich echt ist oder ob wir loslassen. Zweites Vers. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Haupterkennungszeichen der Jüngerschaft. Wir wissen aus der Schrift, und das sagt uns der Herr Jesus, dass wir in einer großen Gefahr stehen, vor allem in der letzten Zeit, dass die Liebe erkaltet. Und ich möchte mich da nicht außen vornehmen, nur weil ich das Wort hier predige. Das ist eine Gefahr, dass die Liebe erkaltet. Wann erkaltet die Liebe? Es ist wie beim Kochtopf. Wenn er runtergenommen wird von der Platte, wenn die Quelle, die Energiequelle fehlt, wenn unsere Wurzeln nicht in die Tiefe hineingehen, Christus, dann sind wir in Gefahr, Flachwurzler zu werden. Wir haben es im letzten Jahr gesehen bei der Hitze, im Jahr 23, wie viele Bäume da kaputt gehen, wie viele da dürr werden, umfallen, Flachwurzler. Jünger sollten die Wurzel in die Tiefe hineinwachsen lassen, zu Christus hin. Und es findet im Verborgenen statt. Das sieht nicht jeder, wie meine Wurzeln wachsen. Das hängt zusammen, ob ich wirklich das Wort lese, ob ich ein Gebetsleben pflege in meinem Kämmerlein, ob ich mich immer wieder neu ausrichte hin zu ihm. Da wird sich zeigen später, ob meine Liebe erkaltet oder ob sie immer wieder durch Christus erneuert wird. Dritter Vers. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Selbstverleugnung ist auch ein Kennzeichen der Jüngerschaft. Wir sind auf Selbstverwirklichung getrimmt heute. Auf Selbstbestimmung. Ich bestimme meinen Namen selbst. Ich bestimme mein Geschlecht selbst. Ich bestimme, ob mein Kind leben darf oder nicht. Und so weiter und so fort. Ich könnte hier stundenlang weitermachen, wie hoch dieser Wert der Selbstbestimmung ist. Und manches ist ja gut an der Selbstbestimmung. Ich bin jetzt kein fanatischer Gegner der Selbstbestimmung. Wir sind zur Freiheit bestimmt. Und als freie Menschen sollen und können wir auch viele Dinge selbst bestimmen. Aber wenn diese Selbstbestimmung zum Götze erhoben wird, zum Götze des Menschen, der Menschheit, dann kommt irgendwas in eine Schieflage. Und Jesus fordert auf, sich selbst zu verleugnen, weil das wichtig ist. Sonst würden wir nur uns, um unsere Bedürfnisse drehen. Selbstverleugnung heißt, hinwegzuschauen von mir und auch die Nöte, die Ängste meiner Mitmenschen und der ganzen Schöpfung wahrzunehmen. Deswegen ist Selbstverleugnung wichtig. Und dann das Letzte heißt in Markus, seine Jünger folgten ihm nach. Sie folgten ihm nach. Das ist vielleicht das Wichtigste. Ihm allein nachzufolgen. Wo immer er hinführt, folgen wir ihm auch nach, wenn er uns, oder wir folgen ihm gerne nach, wenn er uns in die Freude hineinführt. Klar. Wir folgen ihm gerne nach, wenn der Segen spürbar ist und wenn er reichlich spürbar ist. Aber folge mir unserem Herrn auch nach, wenn er uns in Leiden führt, wenn es eng wird. In Offenbarung 14, Vers hier heißt, sie folgten dem Lamm nach, wohin es ging. Da sind sie ihm nachgefolgt. So wie das Lamm geführt hat, so haben sie sich führen lassen. Das sind die Kennzeichen. Wiederholen nochmal, sie glaubten an ihm, sie die Liebe, die beständige Liebe, die Selbstverleugnis und ihm nachzufolgen. Daran wird der Jünger erkannt. Ich muss das Ganze auf mich noch ein bisschen wirken lassen. Ich muss mal gucken, Herr, ist mein Profil, ist es noch erkennbar? Oder brauche ich deine Hilfe zur Profilschärfung? Wo mangelt es an meiner Liebe? Stoß mich da drauf, gib mir einen Schubs und schenk mir den Gehorsam, dass ich da in die Gänge komme, denn ich werde ja auch beobachtet. und ich möchte doch ein Jünger sein, der Jünger macht, dann ist es doch wichtig, dass ich mich auch selbst verleugne und nicht nur egoistisch lebe. Es gibt auch Freude der Jüngerschaft und damit komme ich zum Ende. Es gibt große Freude. Schon im Buch Jesaja wird es angekündigt. Da heißt es, und alle deine Söhne, ich denke, das gilt natürlich auch für die Töchter, alle deine Söhne sind Jünger des Herrn und großen Frieden haben deine Söhne. Das ist eine gewaltige Verheißung. Ich lese es nochmal vor. Alle deine Söhne sind Jünger des Herrn und großen Frieden haben deine Söhne. Auf der Kindschaft, auf der Jüngerschaft liegt ein großer Segen und großer Friede. Amen.